Und Sie hören SWR 2 aktuell mit Ulrike Alex. Wer es bislang nicht sehen wollte, der sieht es spätestens nach diesem weiteren heißen Sommer. Der Wald ist gestresst, krank und teilweise schon abgestorben. Den Rest erledigt gerade der Borkenkäfer. Von einer Notlage des Waldes sprechen Waldbesitzer und Förster gleichermaßen und fordern von der Politik Taten statt Betroffenheit. In Stuttgart läuft zur Stunde eine Kundgebung auf dem kleinen Schlossplatz. Unser Reporter dort ist Knut Bauer. Herr Bauer, wie viele Menschen sind denn zur Demo erschienen?
Die Veranstalter sprechen von knapp 400 Teilnehmern und das ist ein ganz breites Bündnis von Forstorganisationen. Das ist der Bund Deutscher Forstleute, der Baden-Württembergische Forstgemeinschaft, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, aber auch die Forstkammer und die IG Bau. Außerdem der Schwarzwaldverein als touristische Wanderorganisation. Die alle haben sich zusammengeschlossen, um gegen den Wald in Not zu demonstrieren. Das ist das, was Sie heute zum Ausdruck bringen wollen, dass der Wald einfach jetzt Hilfe braucht in Form von mehr Geld und mehr Personal.
Jetzt ist ja Natur und Naturschutz ein Thema, das auch Jugendliche mobilisiert. Nehmen denn auch junge Menschen teil?
Es sind auffallend viele Jüngere dabei und das sind nicht nur junge Forstleute in Ausbildung, sondern tatsächlich auch Kinder von Förstern beispielsweise, die ja noch Sommerferien haben in Baden-Württemberg, die Schüler. Und die sind mitgekommen, um eben auch für die Interessen ihrer Väter zu demonstrieren. Mit einem Jungen, der war 13, habe ich gesprochen, habe gesagt, siehst du das denn selber auch im Wald oder hat dir das nur dein Papa erzählt? Und er sagt, nee, also was der Borkenkäfer anrichtet und die ganzen vertrockneten Fichten, das sehe ich mit bloßem Auge, wenn ich in den Wald gehe. Und deswegen war es für mich heute auch selbstverständlich, dass ich meinen Vater hier zur Demo nach Stuttgart begleite. Mhm.
Sie haben auch mit anderen Teilnehmern gesprochen. Worum geht es denn den meisten heute?
Den meisten geht es ganz einfach um mehr Hilfen für diesen gestressten und massiv geschädigten Wald. Also die Forstleute berichten davon, dass in den vergangenen Jahren sukzessive Personal abgebaut worden ist. Ein Revierleiter hat mir erzählt, dass die Flächen, für die er zuständig ist, immer größer werden bei gleichbleibenden oder sogar abgebautem Personal. Ein anderer Förster hat erzählt, er muss seine Leute jetzt während des Sommers sogar zwangsweise in den Urlaub schicken, weil viele sich verantwortlich fühlen für, in Anführungszeichen, ihren Wald und gar nicht gehen wollen, um die schlimmsten Schäden zu reparieren. Aber sie kommen alle nicht hinterher und deswegen fordern sie eben ganz massiv mehr Geld von der Politik. Nächste Woche beginnen in Baden-Württemberg die Haushaltsberatungen der grün-schwarzen Landesregierung und der Forstminister Peter Haug von der CDU hat ja auch einen Notfallplan für den Wald vorgestellt. 40 Millionen Euro jährlich im nächsten Doppelhaushalt werden dafür benötigt und die müssen auch fließen, fordern die Demonstrationsteilnehmer.
Wie sehen denn Lösungsvorschläge aus?
Also zunächst mal sollen 200 zusätzliche Stellen geschaffen werden für die Forstwirtschaft, um eben auf der einen Seite die Schäden zu beseitigen und auf der anderen Seite eben auch die Wiederaufforstung zu beginnen. Und das ist dann ein anderer Lösungsvorschlag, dass man da eben andere Bäume pflanzt als die traditionelle Fichte beispielsweise, die extrem geschädigt ist nach den zwei trockenen Sommern, dass man da also Douglasien beispielsweise pflanzt, Bäume eben, die klimaresistenter sind. Und es haben natürlich auch viele Waldbesitzer massiv Geld verloren durch die geschädigten Bäume und den schlechten Zustand des Waldes, dass man ihnen jetzt auch Übergangshilfen dann gewährleistet.
In Stuttgart demonstrieren gerade Förster und Waldorganisationen für mehr Unterstützung. Informationen waren das von unserem Reporter Knut Bauer aus der Redaktion Landespolitik. Dankeschön. Wir bleiben beim Thema Umweltschutz. Das Bundesumweltministerium hat das angekündigte Verbot für Plastiktüten an der Ladenkasse auf den Weg gebracht. Dabei geht es nicht um die ganz leichten Tütchen etwa für Obst und Gemüse oder die besonders stabilen Plastiktüten, sondern um die Sorte große Plastiktüte, die quasi nur für eine Befüllung gedacht ist. Dazu sagte Umweltministerin Schulze in Berlin:
Dinge nur ein paar Minuten zu benutzen und sie einfach dann wegzuwerfen, so geht das nicht weiter. Wir haben Plastiktüten schon ganz gut reduziert über freiwillige Vereinbarung, aber jeder und jede in Deutschland benutzt immer noch 20 Plastiktüten pro Jahr. Das muss nicht sein und deswegen werden wir jetzt Plastiktüten einfach verbieten.
Soweit Umweltministerin Schulze. Ist das Verbot jetzt der große Wurf oder ein Reformchen, das am Problem vorbeigeht? Unser Umweltredakteur Werner Eckert mit seinem Standpunkt.
Na prima, jetzt freuen sich alle, dass die böse Plastiktüte endlich verboten wird und bestellen weiter dreifach eingepacktes bei Amazon und kaufen Obstsaft in Plastikflaschen, Shampoo und Putzmittel sowieso auch und all den anderen Müll. Schauen Sie mal in Ihren gelben Sack. Der Kunststoffabfall hat in den vergangenen 10 Jahren um 20% zugenommen. Es ist ja nicht falsch, jetzt die Tüten zu verbieten, aber es hat bei uns mehr symbolischen Wert. Das ist in vielen afrikanischen Staaten anders. Da hat das eine große Bedeutung, weil die Tüten am Ende die Natur vermüllen und wie Blätter in den Büschen hängen und weil dort sonst viel weniger anderes Plastik verbraucht wird. Bei uns hilft das einfach wenig. Es vermittelt dann nur das trügerische Gefühl, wir hätten da jetzt einen Coup gelandet. Und es tut ja nicht mal weh, im Ernst. Das ist doch Pillepalle. Niemand braucht da über seinen Lebensstil nachzudenken. Zweimal vergisst man halt, einen eigenen Beutel zum Einkaufen mitzubringen. Dann hat man es kapiert, dann ist es Gewohnheit und in einem Jahr denkt doch keiner mehr drüber nach. Die Hauptquelle für Mikroplastik in den Meeren und Flüssen ist Reifenabrieb. Autofahren heißt zum Beispiel das Problem. Und das ist ja viel unangenehmer, darüber nachzudenken. Und die gröberen Plastikteile, das sind eben die Massen an Blister und Tuben, Flaschen und Folien, die wir gedankenlos in den Sack werfen und die dann als Wertstoffe in Schwellenländer exportiert werden und dort in der Umwelt landen. Wenn die Tüte jetzt die Lösung für unser Plastikproblem sein soll, dann abgehakt, das ist zu wenig. Das Verbot hat nur einen Sinn, wenn es ein Auftakt ist für einen ganz neuen Umgang mit Plastikverpackungen.
Werner Eckert kommentierte. Aus Deutschland nun nach Asien. Die Unruhen in Hongkong, der massive Handelsstreit mit den USA, es sind unangenehme Zeiten für die chinesische Regierung. Und genau in diese Zeit fällt die China-Reise von Bundeskanzlerin Merkel. Das kann sich positiv auswirken, weil China auf der Suche nach Partnerschaften ist. Das kann sich negativ auswirken, weil von Deutschland ein klares Engagement für die Menschenrechte erwartet wird, was der chinesischen Regierung nicht gefallen dürfte. Wirtschaftlich hat sich China in den vergangenen Jahren in ganz Europa eingekauft. Unser Brüssel-Korrespondent Ralf Siener hat sich über einige Projekte erkundigt und beginnt mit seinen Recherchen in Griechenland.
Die Investition in den Hafen von Piräus, wo China mittlerweile durch die Hafengesellschaft COSCO der Mehrheitseigentümer ist, das ist eine Ankerinvestition.
So die Einschätzung des in Athen lebenden Ökonomen Jens Bastian gegenüber dem ARD-Studio Brüssel.
China betrachtet Griechenland als das Einfallstor für Europa.
Und zwar mit großem Erfolg. Bereits in diesem Jahr hat Piräus gute Chancen, dank des chinesisch effizienten Managements, der größte Containerumschlagplatz am Mittelmeer zu werden. Der griechische Hafen ist ein zentraler Knotenpunkt der neuen sogenannten Seidenstraße. Als Kopf des Drachen beschreiben europäische China-Experten den Hafen von Piräus. Denn mittlerweile zeigt China auch Interesse an den Häfen von Genua und Triest, an Duisburg und Hamburg und zwar an dem Logistikzentrum des Hamburger Hafens. Einem chinesischen Konglomerat gehören in Tschechien mittlerweile eine Fluggesellschaft, ein Fußballclub samt Stadion, eine Brauerei und ein Medienkonzern. Beim EU-Beitrittskandidaten Albanien hat China ein Ölfeld erworben und den internationalen Flughafen von Tirana. Auch der Ausbau der Eisenbahnstrecke von Belgrad nach Budapest ist fest in chinesischer Hand. Und in Griechenland gibt sich Peking nicht mit dem Hafen von Piräus zufrieden, betont der Wirtschaftsexperte Jens Bastian.
Von der Ankerinvestition in Piräus ausgehend gibt es mittlerweile weitere Wellen, sozusagen weitere Investitionen in den Energiebereich, in den Hotelsektor oder auch, dass entsprechend Supermarktketten von China aufgebaut oder aufgekauft werden.
In Griechenland investiert China mittlerweile auch in die Bildungsinfrastruktur. Sehr nah an der Europäischen Union und vor allem an der EU-Kommission in Brüssel ist China, wenn es darum geht, die Ausschreibung von EU-Großprojekten zu gewinnen. Der europäische Steuerzahler finanziert, China baut. Zum Beispiel das größte EU-Brückenprojekt im Kosovo.
Soweit die aktuellen Investitionen. Und welche Geschäfte wollen die Chinesen in Zukunft in Deutschland machen? Ich gebe diese Frage weiter nach Peking. Dort sitzt jetzt unser Korrespondent Axel Dorloff. Herr Dorloff, welche Erwartungen sind denn mit dem Besuch der Kanzlerin verknüpft?
Ja, die Erwartungen sind natürlich zunächst immer, wie Sie sagen, im wirtschaftlichen Bereich. China ist immerhin Deutschlands größter Handelspartner. Bundeskanzlerin Merkel wird ja auf ihrer China-Reise auch von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Deutsche Unternehmen haben heute bereits 11 Kooperationsabkommen hier in Peking unterzeichnet. Das reicht von der Luftfahrttechnik über die Schifffahrt bis hin zur Elektromobilität. Also trotz der aktuellen Ereignisse, zum Beispiel in Hongkong, ist die Wirtschaft immer eines der Hauptthemen, wenn Merkel nach China kommt.
Erste Aufregung hat es ja bereits gegeben. An einer Pressekonferenz wurden deutsche Journalisten abgewiesen. Was war da genau los?
Ja, der Zugang war für in Peking ansässige deutsche Korrespondenten erstmals beschränkt. Erst hieß es, deutsche Journalisten wie ich könnten gar nicht rein. Dann gab es zumindest 4 Zugangspässe. Wir sind aber eher 20 deutsche Korrespondenten in Peking. Und so eine Beschränkung ist auch absolut unüblich. Das hat es bislang nicht gegeben. Und auch für internationale Kollegen wurde der Zugang beschränkt, viel strenger als sonst. Sogar die großen Nachrichtenagenturen AFP oder Reuters, die auch hier in Peking sitzen, die haben keinen Pass für die Presse Begegnung Li Keqiang Merkel bekommen.
Welche Bedeutung hat Deutschland für China gerade jetzt in Zeiten des Handelsstreits mit den USA?
Ja, Deutschland spielt eine wichtige Rolle, weil vom Hintergrund der andauernden Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA einfach die Sympathien Richtung Deutschland deutlicher ausgetragen werden von den Chinesen. Viele Diplomaten hier in Peking, die sprechen von einer chinesischen Charmoffensive Richtung Europa, vor allem Richtung Deutschland. Man hat quasi mit den USA schon genug Ärger, will es sich jetzt nicht auch noch mit europäischen Ländern, speziell mit Deutschland, verscherzen. Und von daher gibt es durchaus diplomatische Zugewandtheit der Chinesen.
Und was braucht Deutschland von China?
Na, Deutschland braucht von China vor allem den Markt wirtschaftlich gesehen. China hat 1,4 Milliarden potenzielle Konsumenten. Wie gesagt, China ist Deutschlands größter Handelspartner. Nicht nur die großen Autounternehmen, auch viele Mittelständler verdienen sich hier immer noch eine goldene Nase. Also das braucht zumindest die deutsche Wirtschaft von China, den Markt und die Konsumenten.
Wenn deutsche Politiker nach China reisen, dann wird zu Hause erwartet, dass sie sich nicht nur auf die Wirtschaft konzentrieren, sondern eben auch ernsthaft über die Verletzung der Menschenrechte in China sprechen. Findet das auch in China Gehör oder bleibt das bloße Kosmetik für den Wähler zu Hause in Deutschland?
Nein, das ist nicht nur Kosmetik. Die Kanzlerin macht das in der Regel bei ihren China-Besuchen sehr konsequent. Das wird immer erst nachher kommuniziert, mit wem sie sich dann spätabends in der deutschen Botschaft hier in Peking getroffen hat, mit was für einer Gruppe von Menschenrechtlern. Mich würde wundern, wenn das heute Abend nicht der Fall ist. Was sie nicht macht, ist die Chinesen öffentlich düpieren oder mit Einzelfällen, mit Menschenrechtseinzelfällen öffentlich konfrontieren, zum Beispiel auf der Pressebegegnung, die es heute gegeben hat. Das würde sie nicht machen. Über diese Themen wird hinter verschlossenen Türen gesprochen. Das verärgert die Chinesen dann zumindest nicht. Aber die Frage bleibt natürlich, wie viel das bringt.
In einem Satz gesagt, wann wäre die Reise Merkels denn ein Erfolg?
Es ist die Frage, wen man fragt. Fragt man die Wirtschaftsdelegation oder die Hongkong-Aktivisten? Erfolg ist vermutlich, wenn man den Spagat schafft, klar und deutlich zu werden und gleichzeitig keinen in China zu verprellen, die Grundlagen zu legen für eine wirtschaftliche Vertiefung. Es geht ja für Merkel nicht immer um die schmissige Botschaft für das Publikum zu Hause, sondern um stabile Diplomatie und die soll langfristig sich auszahlen.
Bundeskanzlerin Merkel auf Staatsbesuch in China. Einschätzungen dazu waren das live von unserem Korrespondenten in Peking, Axel Dorloff. Vielen Dank dafür. Das nächste Kapitel im Kampfparlament gegen Boris Johnson. In London stimmt das britische Oberhaus heute über das Gesetz ab, das einen harten Brexit verhindern soll. Die Chancen für ein deutliches Ja stehen tatsächlich gut, doch auch dann gibt es keine Atempause für die britische Demokratie. London-Korrespondentin Sabine Mattei berichtet.
Die Regierung von Boris Johnson hat diese Woche eine Niederlage nach der anderen einstecken müssen. Nun hat immerhin der Londoner High Court eine Klage gegen die Zwangspause des Parlaments abgewiesen, die Johnson durchgedrückt hatte. Jetzt will Johnson so schnell wie möglich Neuwahlen.
We want an election on October the 15th.
Am 15. Oktober schon möchte der britische Regierungschef die Wähler abstimmen lassen. Im ersten Anlauf war er mit diesem Plan im Unterhaus gescheitert. Kommenden Montag will er es noch einmal versuchen. Doch die Opposition stellt sich quer. Emily Thornberry, außenpolitische Sprecherin der oppositionellen Labour-Partei.
We need to be absolutely sure.
Wir müssen absolut sicher sein, dass die Regierung die Wahlen nicht als Ablenkungsmanöver benutzt, um Großbritannien mit einem gerissenen Trick doch noch ohne Vertrag aus der EU herauszuführen. Labour-Chef Jeremy Corbyn lotet jetzt das weitere Vorgehen mit den anderen britischen Oppositionsparteien aus. Er verstehe das Zögern gar nicht so, Boris Johnson.
Time and time again, Jeremy Corbyn has said he wants a vote.
Wieder und wieder hat Jeremy Corbyn Neuwahlen verlangt. Jetzt wird ihm eine angeboten, aber auf einmal ist er dagegen. Es ist der Termin der Wahl, um den es der Opposition geht, vor oder nach dem 31. Oktober, dem Datum eines möglichen Brexits, den Johnson weiterhin will. Zwar stehen die Chancen gut, dass der Gesetzentwurf, der den ungeregelten Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU verhindern soll, heute das Oberhaus passiert und bereits am Montag in geltendes Recht umgewandelt wird. Aber die Opposition fürchtet, dass die Regierung das Gesetz einfach ignoriert.
Given that he has shown himself to be a manifest liar.
Johnson hat sich als Lügner erwiesen, der lieber im Graben sterben würde, als einen harten Brexit zu verhindern, sagte die Labour-Politikerin Thornberry. Denn das dürfte er, wenn er die Wahlen gewinnen würde. Sabina Matai, London.
Thematisch geht es weiter nach Afrika. Heute ist Simbabwes Langzeitmachthaber Mugabe im Alter von 95 Jahren in Singapur gestorben. Dort hatte er sich medizinisch behandeln lassen. Vom europäischen Sofa aus lässt sich lässig über Afrika philosophieren und an Kritik und guten Ratschlägen ist kein Mangel. Deshalb an dieser Stelle lieber ein Zitat des südafrikanischen Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu. Der bezeichnete Mugabe einst als traurige Karikatur eines afrikanischen Diktators. Dabei hatte Mugabe als Hoffnungsträger und Freiheitsheld begonnen. Ein Nachruf von Jan-Philipp Schlüter.
So hat sich Robert Mugabe am liebsten präsentiert, in einem vollen Stadion von seinen Anhängern als Revolutionsheld bejubelt, den bösen Westen verteufelt. Am 21. Februar 1924 wurde Robert Gabriel Mugabe in der britischen Kronkolonie Südrhodesien geboren. Er studierte, wurde Lehrer und kämpfte dann gegen das System der Rassentrennung. Mehr als 10 Jahre musste er deshalb ins Gefängnis. 1980 gewann Mugabe überlegen die international vermittelten Parlamentswahlen und wurde Premierminister. Wer einen Rachefeldzug gegen die weiße Minderheit erwartet hatte, wurde überrascht. I cannot hate. Ich kann nicht hassen. Mein Herz sagt mir, dass ich mit allen befreundet sein will. Ich hasse niemanden, egal was er mir angetan hat. Wir haben das erreicht, wofür wir gekämpft haben. Warum sollten wir die Verlierer hassen? Schöne Worte, denen reichlich Taten folgten. Mugabe machte Simbabwe dank seiner florierenden Landwirtschaft zur Kornkammer des Kontinents. Das Bildungs- und Gesundheitssystem waren vorbildlich. Mugabe wurde zum Liebling des Westens. Der schaute auch weg, als Mugabe sein anderes Gesicht zeigte, das des skrupellosen Machthabers. Im Matabeleland, der Hochburg seiner politischen Rivalen, ließ er ein Blutbad anrichten. Bis zu 20.000 Menschen wurden getötet. Im Jahr 2000 verlor Mugabe eine Volksabstimmung, die ihm mehr Macht sichern sollte, und entwickelte sich endgültig vom Versöhner zum gnadenlosen Diktator. Aus der eigentlich sinnvollen Landumverteilung wurde ein Gewaltexzess gegen weiße Farmer. Der Westen verhängte Sanktionen gegen Simbabwe. Mugabe nutzte das, um gegen eine angebliche neokolonialistische Verschwörung zu wettern. Seine Politik brachte das Land an den Rand des Abgrunds. Die Arbeitslosigkeit stieg auf 90%. Bei der Wahl 2008 kassierte Mugabe eine Niederlage und ignorierte den Willen des Volkes. Er überzog das Land mit Terror. Am Ende kam es zu einer von Nachbarstaaten vermittelten Zwangskoalition mit seinem großen Rivalen Morgan Tsvangirai. Bei der nächsten Wahl landete Mugabe einen Erdrutschsieg, begleitet von lauten Betrugsvorwürfen. Mit 89 Jahren hatte er Simbabwe wieder fest in seinem eisernen Griff. Doch dann beging er einen fatalen Fehler. Er wollte seine Frau Grace zu seiner Nachfolgerin machen. Im November 2017 putschte das Militär. Seine Partei ZANU-PF wandte sich gegen ihn und zwang Mugabe letztlich zum Rücktritt. Sein politischer Ziehsohn Emmerson Mnangagwa wurde sein Nachfolger, was Mugabe bis zu seinem Tod nicht verwinden konnte. Aus Johannesburg, Jan-Philipp Schlüter.
Und jetzt ins All. Im Jubeljahr 50 Jahre Mondlandung war an Schlagzeilen über den Mond kein Mangel. Am spektakulärsten wohl im April, als es hieß, das Kleinstlebewesen mit dem netten Namen Wasserbären nach der Bruchlandung einer Sonde freigesetzt wurden und jetzt angeblich auf ihre große Stunde warten. Und während wir und die Wasserbären warten, gibt es neue Sensationen. Heute will Indien nach den USA, Russland und China das vierte Land sein, das dem die Mondlandung gelingt. Angedacht ist eine Forschungsmission am Südpol des Mondes. Uwe Gradwohl aus unserer Wissenschaftsredaktion erklärt, worum es geht.
Der Landeplatz von Chandrayaan 2 liegt so nahe am Südpol des Mondes wie der keiner anderen Mondmission zuvor. Dort in der Südpolregion hatte die Vorgängersonde Chandrayaan 1 während ihrer Überflüge vor 10 Jahren Wassereis im Untergrund entdeckt. Ein sensationeller Fund. Diese Eisvorkommen sollen nun weiter erforscht werden. Da die indischen Raketen nicht über ausreichend Schubkraft für den schnellen Direktflug zum Mond verfügen, musste Chandrayaan 2 auf einer langen, immer höheren Spiralbahn um die Erde herum nach und nach Schwung holen, bis die Sonde schließlich in den Anziehungsbereich des Mondes geriet. Ihre Flugzeit daher 7 Wochen anstatt 3 Tagen auf der Direktroute. An der angepeilten Landestelle geht Anfang September die Sonne auf und ein 14 Erdtage dauernder Mondtag beginnt. Nur dieses 14-tägige Zeitfenster kann für die Erforschung der Mondoberfläche genutzt werden. Denn die Kälte der folgenden Mondnacht werden weder die Landefähre noch der mit ihr landende Rover überstehen. Dieser Rover ist 27 Kilogramm schwer und kann mit einer Geschwindigkeit von 1 Zentimeter pro Sekunde durch den Mondstaub rollen. Fahrtstrecke 500 Meter während seiner eben auf 14 Tage begrenzten Lebenszeit. Die Muttersonde Chandrayaan 2 dagegen wird ein ganzes Jahr lang um den Mond kreisen und Daten zur Erde senden. Auch wenn Indien bei der Suche nach Wassereis auf dem Mond mit der NASA kooperiert, sollte das nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Land zwar nicht den Mond, aber den erdnahen Weltraum als militärisches Operationsgebiet betrachtet. Uwe Gradwohl, SWR Wissen.
Und von der Weltraumtechnik zur Technikmesse IFA nach Berlin. Viele Jahre ging es der Branche sehr gut, inzwischen schrumpft der Markt. Im ersten Halbjahr ist der Umsatz mit klassischer Unterhaltungselektronik um gut 7% zurückgegangen. Katharina Fortenbacher-Jahn aus unserer Wirtschaftsredaktion, wie will die Branche denn wieder zulegen?
Naja, allein schon von der Messe selber erhofft sie sich einige Wirkung, weil da natürlich viel über Innovationen, neue Ideen und Produkte geredet und berichtet wird. Die IFA ist auch traditionell eine Messe, die sich direkt an die Verbraucher richtet. Ja, und dann ist auch ein großer Teil des Umsatzes erfahrungsgemäß immer in der Zeit vor Weihnachten und die steht ja gerade bevor. Der Umsatzrückgang liegt übrigens zu einem Großteil daran, dass die Verbraucher weniger Geld für Dinge wie Fernseher ausgeben und stattdessen lieber mehr in Smartphones anlegen.
Immer wichtiger auf der IFA sind außerdem Haushaltsgeräte geworden. Was ist denn der Grund dafür?
Das ist ein echter Wachstumsmarkt. Da wächst der Umsatz seit 10 Jahren und die Hersteller sind auch für die Zukunft sehr zuversichtlich. Gerade was jetzt diese vernetzten Haushaltsgeräte angeht, da werden große Sprünge erwartet, ein weltweites Umsatzplus von vielleicht sogar 1/3. Die IFA ist die weltgrößte Messe für Hausgeräte inzwischen geworden. Da ist viel denkbar. Nur was weiß ich, die Abzugshaube in einer kleinen Wohnung, die wegfährt, wenn sie nicht gebraucht wird und so weiter. Und das Thema Smart Home, wir machen es dir bequem, ist eben einfach doch ein Verkaufsargument. Was weiß ich, das gegrillte Hähnchen zum Beispiel, genau nach dem eigenen Geschmack, dank Daten aus der Cloud und so weiter. Obwohl 9 von 10 Deutschen laut einer Umfrage der Verbraucherzentralen Angst vor Hackerangriffen oder Datenverlust haben.
Der Verbraucher steht heute an der Börse auch im Mittelpunkt und zwar schauen diesmal alle nach den USA.
Ja genau, da kommen nämlich neue Arbeitsmarktzahlen am Nachmittag und wenn die Menschen da mehr verdienen und mehr von ihnen einen Job haben, kann man auch auf den privaten Konsum zurückschließen, der ist ein wichtiger Treiber für die Wirtschaft. Ja und die Anleger erwarten da gute Zahlen, so ist der DAX auch leicht positiv gestartet. Er steht bei 12.150 Punkten, ein Plus von 0,2% und da schwingt womöglich, sagen etliche Analysten, auch Erleichterung noch drüber mit, dass der Brexit ohne Vertrag erstmal wohl abgewendet werden kann.
Danke, Katharina Fortenbacher-Jahn.